Hörkombinat Politik.
Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
Heute All Quiet on the Western Front. Das LAM beschäftigt sich mit der Friedensbewegung einst und jetzt.
Die globale Sicherheitslage sieht düster aus. Das alte Jahr endete mit Kriegsmeldungen und das neue begann genauso. Die USA griffen Venezuela an, die Angriffe der HTS auf Rojava, ein neuer Krieg zwischen Pakistan und Afghanistan, Krieg in Gaza, in Myanmar, im Sudan. Und nun bombardieren US-amerikanische und israelische Streitkräfte den Iran. Auch der Krieg in der Ukraine nimmt kein Ende. In einer aktuellen Umfrage gibt zwar eine Mehrheit der ukrainischen Bevölkerung an, dass der Krieg so lange wie nötig fortgesetzt werden soll, nur junge Männer für den Kampf zu mobilisieren, wird ein immer größeres Problem. In vielen Fällen geschieht das gegen den Willen derer, die eingezogen werden. Und in vielen Fällen kommen diejenigen, die von der Straße weggesammelt werden, in die Brigaden mit den höchsten Verlusten. Das berichtet ARD-Korrespondentin Rebecca Barth aus ihrem Studio in Kiew im Podcast Sicherheitshalber. Eine extrem hohe Zahl von Soldatinnen und Soldaten bleibt unerlaubt dem Dienst fern. Insgesamt 200.000. In der sogenannten Killing Zone, also im 10 bis 20 Kilometer breiten Streifen ganz vorne, ist man in kleinen Gruppen unterwegs, meist zu zweit. Man verharrt monatelang in Erdlöchern und versucht von dort aus zu operieren. Die Versorgung findet über Drohnen statt. Und dann hängst du da und wirst beschossen mit allem, sagt die Korrespondentin. Es sei brutal und ein Gemetzel. Mit der physischen Präsenz verteidigen die Soldaten quasi den Boden, auf dem sie gerade stehen. Nur verteidigen wollen sie eigentlich gar nichts. Die Männer wollen weg, am liebsten raus aus dem Land, nach Europa und nie mehr zurückkehren. Das hört Rebecca Barth immer wieder bei ihren Gesprächen mit Armeeangehörigen. Die vollständige Erschöpfung. Auf der anderen Seite sieht es übrigens genauso aus. Aber eine andere Option als weitermachen gibt es offenbar nicht. Und doch, auch wenn der militärische Weg erschreckend sinnlos erscheint, gelten in der öffentlichen Debatte militärische Positionen als vernünftig. Wer hingegen für Frieden einsteht, wird schnell belächelt und als realitätsfern und naiv abgetan. Sich lautstark für Frieden einzusetzen, das macht heute kaum wer. Gegen den Krieg im Irak 2003 gingen Millionen von Menschen weltweit auf die Straße. Und heute? Was ist nur aus der Friedensbewegung geworden? Warum bleiben selbst Stimmen aus der feministischen Bewegung stumm? Andererseits, warum sollten sich gerade Stimmen aus der feministischen Bewegung erheben? Nun, das erklärt uns unser heutiger Gast. Sarah Friedli ist in der Bewegung für Sozialismus organisiert und studiert Geschichte und Wirtschaftsgeschichte an der Universität Zürich. Sie hat sich intensiv mit der Friedensbewegung auseinandergesetzt und damit, wie Frauen den politischen Diskurs einst mitgeprägt und mitverändert haben. Für das LAM hat sie zum Thema einen Artikel geschrieben. Warum lohnt es sich, sich auch heute noch damit zu beschäftigen? Dominik hat mit Sarah Friedli gesprochen.
Sarah Friedli, in diversen Texten, darunter eine Bachelorarbeit und zuletzt auch in Das LAM, hast du dich beschäftigt mit einer Zeit, die irgendwie, jedenfalls für Menschen meines Alters, gar nicht so lang her ist, aber trotzdem sehr weit weg scheint. Es geht um die 70er Jahre und vor allem um die 80er Jahre und um die Friedensbewegung. Warum hast du dich dieses Themas angenommen? Wie hat das begonnen? Was interessiert dich daran?
Ich glaube, das allgemeine Interesse an Geschichte kommt unter anderem daraus, dass ich das Gefühl habe, dass wir aus Geschichte lernen müssen und können auch. Und dass wir, wenn wir jetzt in der Welt umherschauen, die Kriege zunehmen, die Drohgebärden auch zunehmen, also und in jüngster Zeit auch die dann tatsächlichen Angriffe halt massiv zugenommen haben, sich zugespitzt haben. Gleichzeitig auch in Europa hier die Aufrüstung ein Riesenthema ist. Und ich eigentlich, als ich die Bachelorarbeit geschrieben habe und diese Texte geschrieben habe, mich darüber aufgeregt habe, dass Aufrüstung als unvermeidlich hingestellt wird. Und mich hat dann interessiert, okay, welche Beispiele gab es auch schon in der Geschichte, die dieser Argumentation vielleicht widersprechen können? Und was eben können wir daraus ziehen, lernen, uns inspirieren lassen auch, um jetzt uns gegen Aufrüstung, gegen diese Kriege einzusetzen. Und da hat mich eben dann interessiert, wie die feministische Bewegung sich da eingebracht hat, weil die eine starke Stimme waren in der Friedensbewegung. Und ich auch darin eine Parallele sah zu heute, weil die feministische Bewegung in den letzten 10 Jahren einen krassen Aufschwung hatte auch. Und ich glaube, wir sollten an diesen feministischen Aufschwung anknüpfen, wenn wir uns mit Frieden beschäftigen und mit der Frage, was Sicherheit bedeutet und was Frieden bedeutet.
Ja, zu diesem vielleicht speziellen Ansatz feministischer Gruppierungen kommen wir gleich. Aber was für mich halt, ich bin 57, auffallend ist, bei dir kommt ja vor, damals hätten in der Schweiz 40.000 Menschen für den Frieden demonstriert. Ich gebe ungern mit meinem Herkunftsland an, aber ich war in Wien am Rathausplatz, 81 oder so, da waren 100.000 Menschen, das war die größte Demonstration seit dem Zweiten Weltkrieg. Es haben alle Stars sozusagen in Österreich der Austropop-Szene haben da gespielt für die Leute. Es war eine irrsinnig breite Sache, also mindestens viele von Mitte bis links haben da regelmäßig demonstriert. Was hat denn die Friedensbewegung damals so stark gemacht?
Diese 40.000 Menschen, das war eine Demonstration im Dezember 1981, die war in Bern und das war auch die größte Demonstration in der Nachkriegszeit bis dahin. Also das war wirklich eine starke Bewegung, auch in der Schweiz, wie du sagst. Und das ist nicht nur ein Schweizer Phänomen, gar nicht, sondern diese Friedensbewegung war ein, man kann sagen, im ganzen Westen, zumindest was ich jetzt so gesehen habe, im ganzen Westen sehr stark verbreitet. Ich glaube, das hatte unter anderem damit zu tun, dass sich halt gerade nach 1979 der Kalte Krieg noch einmal scharf zuspitzte. Die NATO hatte 1979 einen Doppelbeschluss gefällt, wo beschlossen wurde, dass in ganz Europa Mittelstreckenraketen aufgebaut werden sollen. Das war etwas, was 1979 passiert ist und wenige Wochen später ist die Sowjetunion in Afghanistan einmarschiert. Und diese zwei Ereignisse haben den Kalten Krieg massiv zuspitzen lassen und auch die Bedrohung eigentlich von weiteren Kriegen auch in Europa auf das Parkett gebracht. Zum anderen gab es auch in diesen Jahren viele kriegerische Auseinandersetzungen in der ganzen Welt. Es brach der erste Golfkrieg aus 1981. In Chile, in Südkorea, in der Türkei herrschten Militärdiktaturen. Die Apartheid in Südafrika rückte auch immer stärker in den Fokus internationaler Kritik und ebenso die Annexion von palästinensischen Gebieten. Und ich glaube auch noch viele weitere Dinge, die ich jetzt hier natürlich nicht angesprochen habe. Aber diese Gemengelage von auch Bedrohungen und gefühlter Bedrohung, das war sicher ein Punkt, wieso europaweit diese Friedensbewegung stark an Aufschwung gewann. Dann, wenn wir jetzt auf die Schweiz blicken, dann hat die Schweizer Bewegung sich nicht nur an diesen globalen Themen orientiert, sondern sie haben auch, oder die Friedensbewegung in der Schweiz hat auch stark an der Realität in der Schweiz angeknüpft. Und hier ging es vor allem eben um die Aufrüstung, die so unvermeidlich sei und die aber vor allem auch mit Staatsgeldern finanziert werden soll. Und gleichzeitig ist die Schweiz, wenn wir daran zurückdenken, 1981, mit der sozialen Wohlfahrt im europäischen Vergleich war sie hinterher. Und jetzt sollte Aufrüstung durchgesetzt werden auf Kosten von sozialer Sicherheit. Es sollten Sparpolitik durchgesetzt werden. Die soziale Wohlfahrt sollte eingeschränkt werden, um das Militär zu finanzieren. Und dann ein dritter Punkt, den ich denke, der wichtig ist, um zu verstehen, wieso die Friedensbewegung in den späten 70er und 80er Jahren einen massiven Aufschwung erlebt hat und eben auch gerade feministische Kräfte darin, war ganz bestimmt, dass ab 1968 es eine ganze Reihe von neuen sozialen Bewegungen gab. Also das war eine Zeit, wo eben auch die neue Frauenbewegung, die zweite Welle Frauenbewegung, aber auch eine Reihe weiterer sozialer Bewegungen Aufschwung erhalten haben und Teil wurden eines größeren gesellschaftlichen Wandels. Das waren auch ökologische Bewegungen gegen die Atomkraftwerke und so weiter und so fort, gegen Umweltzerstörung, gegen auch die beginnende Neoliberalisierung. Und ich denke, auch diese Erfahrung dieser neuen sozialen Bewegungen für junge Menschen, sich zu organisieren, auf die Straße zu gehen, das Gefühl zu haben, auch etwas verändern zu können, hatte damals sicher auch seinen Teil dazu beigetragen, dass die Friedensbewegung stark sich einbringen konnte.
Du hast schon gesagt, dass feministische Gruppierungen da einen rechten Anteil gebildet haben, diese Friedensbewegung. Ich glaube, auch das gilt nicht nur für die Schweiz. Und du hast dich da jetzt recht genau auseinandergesetzt mit den Diskussionen, die da abgelaufen sind. In erster Linie ist mir da aufgefallen, man weiß ja, gerade die 70er Jahre war ja auch ein starkes Jahrzehnt der Gleichberechtigung, wo das richtig Fahrt aufgenommen hat. Und du schilderst da so ein bisschen ein Dilemma, in dem Frauen vielleicht standen in der Friedensbewegung. Nämlich einerseits eben geht es um Gleichberechtigung und andererseits gab es dann die Frage, heißt es Gleichberechtigung, dass Frauen auch zum Militär dürfen sollen oder heißt es, dass man etwas ganz anderes will? Was gab es denn da für Auseinandersetzungen in dieser Friedensbewegung?
Die zweite Welle Feminismus oder eben diese neue Frauenbewegung ab den 70er Jahren war eine Bewegung, die sich im Gegensatz zu der ersten Welle der Vor- und Zwischenkriegszeit stark weg eigentlich von diesem Wahlrechtsfeminismus oder eben so einfach Gleichberechtigung und gleichberechtigte Eingliederung in das männliche System wegbewegte, sondern vielmehr einen Fokus auf autonome Organisierung von Frauen gelegt haben und auch eine Analyse hatten, dass Kapitalismus und Patriarchat stark zusammenhängen und es nicht darum gehen soll, in einem Feminismus sich eigentlich einfach in das System einzugliedern, sondern halt andere Alternativen auch aufzuzeigen und gegen das gesamte System von Patriarchat und Kapitalismus zu stehen. Es gab natürlich auch Frauen und Stimmen allgemein in der Öffentlichkeit, die meinten, der Einbezug von Frauen in die Armee oder in die Gesamtverteidigung damals, in der Zeit auch der geistigen Landesverteidigung, war das ein groß diskutiertes Thema, dass Frauen halt auch Teil davon sein sollen in der Gesamtverteidigung der Schweiz und eben entweder auch in die Armee rein sollen, in den Zivildienst rein sollen und so weiter. Und das wurde dann von gewissen bürgerlichen Stimmen auch als Gleichberechtigung oder so unter dem Slogan von gleiche Rechte, gleiche Pflichten irgendwie propagiert. Und es gab da auch Frauen, die sich so eingebracht haben, die eigentlich sagen, ja gut, wir sehen das als Gleichberechtigung, wir sollen auch diese Pflicht leisten. Und aus einer linken feministischen Sicht heraus wurde dem klar widersprochen und eigentlich gesagt, ja, wir wollen nicht in ein kaputtes System uns integrieren oder wir wollen nicht uns in ein so gewaltvolles männliches System oder in eine Institution uns rein integrieren, sondern wir fordern eigentlich die Abschaffung von Krieg, wir fordern die Abschaffung des Militärs, wir fordern eine Beendigung dieser Militarisierung in den Köpfen. Das war auch ein Ding, das sehr oft genannt wurde. Und hier war auch ein großes Dilemma für die Frauen in der Friedensbewegung, dass sie sich halt, sie wollten sich gegen Krieg stellen und gleichzeitig mussten sie sich auch gegen dieses gängige Stereotyp stellen, dass sie als Frauen einfach friedfertig wären, dass sie liebevoll wären, dass sie den humanitären Teil der Gesellschaft wären und dass sie deshalb, nur deshalb für den Frieden einstehen sollen, sondern sie mussten das immer auch mit einer Analyse verbinden, die darüber hinaus wies.
Was würdest du denn sagen insgesamt oder sagen wir mal damals in dieser Zeit, was hat sich dann durchgesetzt? Auf längere Sicht, hat sich diese sehr systemkritische Haltung durchgesetzt oder hat sich die mehr an Gleichberechtigung auf dem Papier oder also nomineller Gleichberechtigung interessierte Bewegung durchgesetzt?
Also ich habe mich vor allem mit den linken Gruppierungen befasst und da war natürlich klar, dass sich diese kritische Haltung durchgesetzt hat. Ich denke aber auch, wenn wir jetzt zurückblicken, mit einer ein bisschen längeren Distanz, der Einbezug von Frauen hat sich nicht, also in die Gesamtverteidigung oder in die Armee hat sich nicht durchgesetzt. Insofern konnten da diese kritischen Stimmen, waren vermutlich stärker. Ich denke auch, ein Thema, das sich stark durchgesetzt hat und wo ich jetzt auch sagen würde, das waren eher die kritischen feministischen Stimmen, war das Thema von Gewalt. Also Gewalt war sowieso ein wichtiges Thema in der Frauenbewegung zu der Zeit und dann Gewalt in Verbindung mit Krieg. Ich habe mir vor allem die OFRA angeschaut, die Organisation für die Sache der Frau, und die haben da sehr, sehr, sehr viel dazu gearbeitet und konnten eigentlich aufs Parkett bringen, dass jede Militarisierung, jede Aufrüstung natürlich die Gewalt verschärft und dass aber auch, wenn die Waffen schweigen, eigentlich für Frauen, das geht die Gewalt weiter und dass beispielsweise in der Schweiz, weil es keinen Krieg herrscht, Gewalt an Frauen, geschlechtsspezifische Gewalt immer bekämpft werden muss. Ein Beispiel war das sogenannte Offiziersschießen.
Also dieser Prozess, wo, glaube ich, in einer Kaserne oder wo bei Schießübungen auf die Zielscheiben Bilder von nackten Frauen gepinnt worden sind.
Genau, also das war ein Prozess, es ist rausgekommen durch einen Soldat, der das nicht okay fand, dass an so einem Fest in der Kaserne, genau, das sogenannte Offiziersschießen, dann nackte Frauen auf die Zielscheiben gepinnt worden sind und dann diese so runtergeschossen wurden. Das wurde dann öffentlich und die OFRA hat sich dann dazu entschieden, hier den Prozess zu führen, also gegen das Militär und auch gegen die einzelnen Offiziere, die dabei mitgemacht haben. Und eigentlich im Laufe des Prozesses wurde klar, wie krass sexistisch auch die Justiz ist und auch natürlich das Militär. Insofern haben sie da die Frage von geschlechtsspezifischer Gewalt in der Gesellschaft und wie tief verankert die eigentlich noch ist, konnten sie stark zum Ausdruck bringen und stark mobilisieren dazu.
Es gibt heute zweifellos ein größeres Bewusstsein für geschlechtsspezifische Gewalt. Gelöst ist das Problem aber noch lange nicht. Das Departement für Sicherheit und Justiz des Kantons Zürich liefert konkrete Zahlen. Die Polizei rückt täglich 21 Mal wegen Gewalt oder Streit in Partnerschaften, Familien oder im Verwandtschaftskreis aus. Das sind etwa 7.000 bis 7.700 Einsätze pro Jahr. 90% der gewaltausübenden Personen sind Männer. In einer Medienmitteilung der Stadt Zürich steht, dass die Stadtpolizei im Schnitt rund 6 Mal pro Tag wegen familiärer Konflikte, Streitigkeiten oder Gewalt im häuslichen Bereich ausrückt. Das heißt, alle 4 Stunden ein Fall. Häusliche Gewalt ist einer der häufigsten Gründe, warum die Polizei im Einsatz ist. Manche dieser Konflikte enden tödlich. Das Rechercheprojekt Stopp Femizid gibt an, dass in der Schweiz alle 2 Wochen eine Frau durch ihren Ehemann, Lebensgefährten, Ex-Partner, Bruder oder Sohn getötet wird. Die Themen haben an Aktualität nichts eingebüßt.
Ich würde sagen, genau diese Themen sind tatsächlich Themen, die bis heute oder jedenfalls heute wieder sehr stark diskutiert werden. Andererseits kann man sagen, der Anspruch, dass eine Politik mit viel mehr Fraueneinfluss zu so etwas wie Entmilitarisierung führen könnte, sehe ich ja nicht. Ich meine, man muss nur nach Israel schauen, dort können Frauen total zur Armee und das ist es nun wirklich kein entmilitarisierter Staat. Was würdest du denn sagen, was könnten wir heute lernen aus diesen Diskussionen damals und aus den Praktiken vielleicht auch, die Frauen angewendet haben?
Die Vorstellung, dass eigentlich Frauen das System jetzt irgendwie humaner machen würden oder dann irgendwie friedfertiger machen würden, das ist etwas, was wir daraus lernen, dass das wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Ich glaube, wir haben auch in der heutigen Zeit Beispiele, also Annalena Baerbock, die sich eine feministische Außenpolitik auf die Fahne geschrieben hat, oder aber auch Hillary Clinton oder jetzt aktuell auch Ursula von der Leyen. Das sind Frauen in Führungspositionen, die keineswegs eine friedlichere Welt herbeizaubern, nur weil sie Frauen sind. Ich glaube, das ist ja klar. Ja,
zumindest bei manchen von denen haben wir auch gar nicht das Gefühl, dass sie das wollen.
Dass sie das wollen, genau. Im Gegenteil, also sie sind eigentlich genauso Kriegstreiberinnen wie die Männer in diesen Positionen. Ich glaube, hier können wir auch sehen oder erkennen, dass es eben nicht eine Frage unbedingt des Geschlechts ist, sondern eine Frage der Machtpositionen und wie dieses System funktioniert. Und die Geschlechterfrage ist dann die Frage, wer kommt überhaupt in diese Machtposition? Und deshalb erscheint es uns vielleicht so, dass Männer diese Kriege vorantreiben würden, weil sie halt in diesen Machtpositionen sitzen. Ich glaube, wir müssen aber viel mehr sehen, dass das Problem eigentlich ist, dass Kriege innerhalb des Kapitalismus auch unter anderem sehr profitabel sein können. Nicht immer, nicht für alle. Aber für gewisse Fraktionen und in gewissen Momenten können Kriege, beispielsweise um eine krisende Weltwirtschaft wieder anzukurbeln oder eine krisende nationale Wirtschaft auch wieder anzukurbeln, können Kriege sehr profitabel sein. Kriege brauchen Waffen und auch wo ganze Gebiete zerstört wurden, ist der Wiederaufbau ist auch sehr profitabel. Wir haben das in der Diskussion rund um den Wiederaufbau in der Ukraine gesehen und wir haben das auch jetzt zuletzt gesehen in Gaza, wo Gaza eigentlich als neoliberales Investitionsfeld benutzt wird und als Investmentparadies schon fast verkauft wird. Ich bin der Überzeugung, dass Feminismus in einer solchen Situation eben nicht bedeutet, dass Frauen bei dieser Zerstörung und bei diesem Kriegswahn und dieser Profitwut eigentlich mitmachen sollen oder auch nicht diesem System irgendwie einen humanitären Anstrich geben sollen, sondern Feminismus soll für uns alle bedeuten, und ich glaube, das können wir aus dieser Bewegung in den 80er Jahren lernen, ein besseres, sicheres und schöneres Leben aufzubauen, und zwar für alle, auch nicht nur für Frauen, sondern für alle. Insofern werden feministische Ansätze, die wir heute wieder vermehrt auch aufs Tapet bringen sollen, dass wir nicht in Abwehrkämpfen verharren sollen, sondern dass wir eigentlich eine erstrebenswerte Zukunft uns vorstellen und uns fragen, was macht uns wirklich sicher? Und ich denke, wirklich sicher macht uns, wenn wir sexistische Gewalt, patriarchale Gewalt bekämpfen. Wirklich sicher macht uns, wenn wir eine starke soziale Wohlfahrt haben, wenn niemand in Armut leben muss, wenn wir bezahlbare Wohnungen haben, wenn wir es schaffen, der Klimakrise etwas entgegenzusetzen und so weiter und so fort. Und für diese Dinge brauchen wir Geld und für diese Dinge lohnt es sich auch, gemeinsam etwas aufzubauen und nicht für die Aufrüstung und die Kriegsmaschinerie, wie wir das heute sehen.
Gefällt dir dieser Podcast? Dann möchten wir wieder einmal daran erinnern, es hilft uns sehr, wenn du den Podcast positiv bewertest oder ihn an Freundinnen, Bekannte und Verwandte weiterempfiehlst. Willst du den Podcast sogar finanziell unterstützen?
Dann geh auf unsere Steady-Seite. Dort kannst du ein Bezahlabo abschließen. Es gibt zwei Varianten namens Hütte und Palast, je nach Geldbörse. Den RSS-Feed von Steady kannst du mit der von dir bevorzugten App verknüpfen. Gratis und Franco ist unser Newsletter, für den du dich ebenfalls bei Steady einschreiben kannst, um keine Folge zu verpassen.
Falls du lieber einen beliebigen Beitrag überweisen willst, dann geht das über PayPal oder per Banküberweisung. Geh auf unsere Homepage hörkombinat.ch. Alles andere erklärt sich von selbst.
Außerdem findet man das Hörkombinat auf Instagram, LinkedIn und Blue Sky. Ja, wir haben einige uns als untauglich erscheinende Social Media Kanäle über Bord geworfen.
Vielen Dank fürs Teilen und Unterstützen.
Wo du vorhin aufgezählt hast, warum damals in den frühen 80ern die Friedensbewegung so stark war, hast du erzählt, es war eine große Zeit der Aufrüstung, es war eine Zeit, wo gespart wurde, vor allem beim Sozialen. Das ist eigentlich heute auch so. Es wird aufgerüstet und es wird beim Sozialen gespart. Und dann hast du auch gesagt, es gab eine Geschichte von Bewegungen und viele Leute hatten das Gefühl, es ist möglich, etwas zu verändern. Da habe ich das Gefühl, das ist heute weniger vorhanden. Siehst du das auch so? Ist das der Grund, warum heute oder inzwischen die Kraft der Friedensbewegung doch deutlich, deutlich verblasst ist? Oder was hat die Friedensbewegung geschwächt?
Ich sehe leider schon auch, dass heute viel weniger das Gefühl da ist, dass wir wirklich etwas verändern könnten. Die Friedensbewegung ist abgeflacht. Es gab sicher verschiedene unzählige Gründe, unter anderem auch Mitgliederschwund in den verschiedenen Organisationen, auch Finanzierungsprobleme. Und dann kam dazu, dass die akute Bedrohungslage sich, glaube ich, auch ein bisschen abgeschwächt hat. Spätestens mit dem Fall der Sowjetunion war das nicht mehr das Hauptthema, das die Leute beschäftigt hat. Dann kamen vielleicht viel eher dann die Fragen von Neoliberalismus, Deindustrialisierung und so weiter und so fort. Und dass deshalb die Friedensbewegung auch an Stärke verloren hatte. Auch wird davon geredet, dass dann in Europa ja wirklich Frieden herrschte und sich der Kapitalismus durchgesetzt hätte und so weiter und so fort. Natürlich stimmt das nicht. Auch wenn wir beispielsweise auf Osteuropa schauen, müssen wir sagen, Frieden in Europa, das ist nicht.
Und vor allem gibt es ja auch jetzt schon eine längere Geschichte von harten Konflikten, gerade gleich nach der Außengrenze von Europa.
Und auch die Außengrenze von Europa ist eine massiv militarisierte, sehr gewaltvolle, fast schon kriegerische Sache. Also wie viele Menschen sterben an der Außengrenze Europas, das ist sehr, sehr gewaltvoll und hat ebenso viel mit Aufrüstung zu tun und mit Militarisierung zu tun, wie die Kriege beispielsweise in der Ukraine. Aber auf jeden Fall müssen wir bilanzieren, dass die Friedensbewegung an Stärke verloren hat und das bis heute auch nicht wieder aufgeholt hat, obwohl das gerade jetzt sehr, sehr, sehr wichtig wäre. Und ich denke, es ist schon an der Zeit, sich wieder zu verbünden und vielleicht auch über gewisse Gräben hinwegzuschauen und aufzustehen auch gegen die Komplizenschaft. Ich glaube, ganz viele Leute beispielsweise in der Schweiz fühlen sich nicht akut bedroht von kriegerischen Auseinandersetzungen. Und das kann auch dazu führen, dass die Friedensbewegung nicht mehr die gleiche Stärke gewinnen kann. Aber ich glaube, dann müssen wir halt verstehen, dass die Schweiz nicht direkt durch Truppenpräsenz oder so, aber ganz klar durch Finanzierungsflüsse oder auch Knowledge, also Wissensaustausch, sehr klar beteiligt ist an den kriegerischen Auseinandersetzungen, am Genozid, an den Palästinenserinnen auch. Und dass es sich auch dagegen sich zu wehren drängt, ja.
Ein Ereignis, das vielleicht die Friedensbewegung und sicher auch im weiteren Sinn die Linke in Schwierigkeiten gebracht hat, würde ich sagen, war der Ukraine-Krieg, der 2022 begonnen hat. Das war auch der Beginn dieser Aufrüstungsbewegung, von der du schon gesprochen hast. Und da gab es halt Leute, die sich gegen Waffenlieferungen ausgesprochen haben, gegen Aufrüstung ausgesprochen haben. Es gab auch viele Leute, die gesagt haben, nein, man muss jetzt an der Seite der Ukraine stehen und das beinhaltet auch Waffenlieferungen. Was hat denn dieser Konflikt mit der Friedensbewegung, mit der Linken gemacht, deiner Ansicht nach? Wie geht die Friedensbewegung mit solchen Konflikten um?
Leider finde ich, die Friedensbewegung oder was von ihr noch übrig geblieben ist, geht nicht sehr gut damit um. Also es gab halt Spaltungen. Die einen haben das gesagt, die anderen haben das gesagt. Und alle haben das Gefühl, nur ihre Position zählt und nur ihre ist die richtige. Ich bin der Meinung, dass es völlig realitätsfern ist, zu sagen, man soll gar keine Waffen liefern, wenn eine Bevölkerung angegriffen wird. Die muss sich verteidigen können. Das heißt aber bei weitem nicht, dass wir hier in der Schweiz oder in Deutschland oder sonst wo, wo wir nicht direkt betroffen sind, aufrüsten müssten. Also diese Verbindung, der müssen wir entgegentreten und da müssen wir Allianzen schmieden, da müssen wir uns zusammentun.
Man hätte ja auch Waffen liefern können an die Ukraine, aber gleichzeitig auch stark darauf drängen, dass Verhandlungen aufgenommen werden, dass irgendwie dieser Konflikt vielleicht gelöst werden kann, ohne dass jetzt seit 2022 ständig Menschen sterben.
Mhm. Das hätte man tun können. Man hätte auch die russischen Oligarchengelder viel schneller einfrieren können. Man hätte hier auch als Schweiz, als eine starke Finanzmacht auch handeln können. Beispielsweise die Rohstoffhandelswege, viele gehen über die Schweiz, eben Finanzflüsse gehen über die Schweiz, das hätte man nutzen können, wurde nicht in dem Ausmaß gemacht, dass Russland wirklich unter Druck gesetzt worden wäre. Es gibt ja Dinge, auf die wir uns einigen können. Wir können uns darauf einigen, dass Kriege uns nicht sicher machen. Und dann können wir uns vielleicht fragen, okay, was würde Frieden denn wirklich bedeuten? Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir vielleicht aus der Geschichte lernen sollen. Ich denke, das haben die Feministinnen in den 80er Jahren ganz gut gemacht und das könnten wir heute auch wieder tun, uns fragen, was heißt denn Frieden eigentlich und wofür wollen wir kämpfen, nicht nur gegen was, weil ich denke, diese Defensivkämpfe, die führen auch viel schneller zu Spaltungen. Man ist in die Enge getrieben, man muss sich gegen etwas verteidigen und hat dann das Gefühl, okay, es gibt nur noch diesen einen Weg und wenn wir uns viel mehr darüber austauschen, wohin wollen wir, was ist eine Perspektive, was würde uns sicher machen, dass wir damit auch Gräben überwinden könnten und vielleicht auch mehr Hoffnung bringen und fassen könnten, um uns gemeinsam gegen Kriege zu stellen. So.
Das könnte man alles tun. Was sagst du denn, was die Friedensbewegung oder in der Schweiz ja auch Gruppierungen wie die XOA, die Gesellschaft Schweiz ohne Armee, wie bringen sich heute diese Bewegungen ins gesellschaftliche, ins politische Geschehen ein?
Ich finde schon immer noch sehr defensiv. Also es geht dann beispielsweise um Petitionen gegen F-35-Kampfjets oder es geht jetzt gerade aktuell auch wieder gegen das Obligatorium für Frauen am Orientierungstag der Armee teil zu sein und so weiter. Aber das sind defensive Kämpfe. Das sind Kämpfe gegen jetzt einzelne Etappen einer weiteren Militarisierung, die sowieso voranschreitet. Und es sind nicht Perspektiven, die eigentlich den gesamten kriegerischen Kapitalismus in Frage stellen. Und ich finde, wir müssen, um hier mehr in die Offensive zu kommen, viel globaler denken. Solange wir in der Schweizer Politik dann einfach einzelne Punkte angreifen, dann verharren wir so in dieser Abwehrhaltung. Und wenn wir aber beginnen, die ganzen Kriege, die auf der Welt aktuell geschehen, in Verbindung zu bringen und zu fragen, okay, weshalb werden diese Kriege geführt? Wer profitiert davon? Und welche Zwänge, beispielsweise die Profitzwänge, lassen diese Kriege auch immer weiter eskalieren? Ich glaube, dann können wir sehen, dass da ein globales kapitalistisches System dahinter steckt, das wir angreifen müssen. Das würde ich mir auch von der Friedensbewegung auch hier in der Schweiz vermehrt wünschen, dass wir auch uns stärker international vernetzen mit anderen Friedensbewegungen auf der ganzen Welt oder mit Menschen auch, die vielleicht nicht in dem klassischen Sinne von eben friedlich, sondern vielleicht sogar mit Waffengewalt gegen solche imperiale Gegner auch oder kriegstreibende Gegner sich wehren, dass wir mit diesen Kräften die Verbindungen suchen und sagen, okay, das sind auch Verbündete im Kampf für einen globalen Frieden. Und ich glaube, wenn ich hier noch anfügen darf, ich glaube, das haben die Feministinnen in den 80er ebenfalls schon gemacht. Sie haben sich stark mit den kämpfenden Frauen in El Salvador und auch in Mosambik verbündet und auch die Bewaffnung dieser Strukturen gefordert. Und gleichzeitig sind sie in der Schweiz auf die Straßen gegangen und haben für Abrüstung gekämpft. Und sie konnten das übereinbringen. Ich glaube, das sollten wir heute auch wieder versuchen.
Die Feministinnen der 80er Jahre haben es vorgemacht. Global denken, sich stärker vernetzen, auch international. Und immer wieder kritische Fragen stellen. Zum Beispiel auch diese. Wer hockt eigentlich in den Erdlöchern der Killing Zone, wie eingangs beschrieben? Neben der Frage, wer profitiert und wofür gekämpft wird, lohnt es sich auch zu fragen, wer eigentlich kämpft und stirbt. Es sind gewiss nicht die Söhne der Entscheidungsträger und jener, die sich öffentlich lautstark für den Krieg aussprechen. Es sind größtenteils Männer, die keine Mittel hatten, sich freizukaufen, die keine Wahl hatten. Auch das wäre eine Frage, die die feministische Bewegung aufgreifen könnte und sollte. Klar ist, die Eskalation der Konflikte in den letzten Wochen und Monaten zeigt, dass es dringend einen neuen Kampf gegen Krieg, Aufrüstung und Militarismus braucht.
Hörkombinat Politik.
Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek.